Hi und herzlich willkommen bei Labs, der Atrovir-Podcast. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Wie sehen starke Marken aus? Wie baut man sie auf und wer macht es aktuell richtig? Im Gespräch mit OMR-Gründer Philipp Westermeier findet Sarah heraus, warum Apple wahrscheinlich auch unter dem Namen Cherry erfolgreich wäre und warum gutes Branding essentiell für den Erfolg von Startups ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcast Labs. Heute das erste Mal nicht mehr als Fiducia GRD, sondern als Atrovia. Und um über dieses historische Ereignis zu sprechen, für uns historisch, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Philipp Westermeier, der, und das wird er uns gleich erzählen, OMR, die Online-Marketing-Rockstars, gegründet hat. Ich freue mich total, dass du bei uns im Podcast bist, Philipp. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir.
Danke für die
Einladung. So ganz frei.
Ja, danke für die Einladung. Man muss ja erstmal erzählen, wo wir sitzen. Wir sitzen ja hier irgendwie mitten im Hafen
ganz
in Münster
vergessen.
Auf dem Schiff. Ne? Also es ist ja schon irgendwie sehr ungewöhnlich. Im Podcast-Studio von der, ich glaube, Pioneer One heißt das Schiff. Ne?
Das Redaktionsschiff von Gabor Steingart in einem super fancy Podcast-Studio.
Ja. Und wie war mein Weg quasi in dieses Studio? Ich bin seit jetzt, weiß nicht, 15 Jahren Unternehmer. Habe verschiedene Digital-Marketing-Firmen, so Technologiefirmen gemacht. Unter anderem Banner, die einen verfolgen. Kein so ein Partyknaller, aber hat damals gut funktioniert. Seiten, die bei Google nach oben optimiert wurden, so SEO-Seiten. Und dann halt nebenher irgendwann OMR angefangen als Hobby.
Du hast gesagt, wann hast du es gemacht? Vor 15 Jahren? Gab es da schon Internet?
Ja, natürlich. Also guck mal, es ist 2021.
Doch, ja, okay. War die ICQ-Zeit, oder?
Das war, ICQ. Ich erinnere am klarsten StudiVZ. Ja. Das war so da auch. Und da, es war auch für mich inspirierend, weil ich habe vorher noch mal 2, 3 Jahre bei Gruner und Jahr gearbeitet, oder Bertelsmann. Und da saß ich dann mit am Tisch als kleiner Assi, als sie damals die StudiVZ-Gründer, das Unternehmen, den Verlagen und den Medienkonzern angeboten haben zum Kauf. Und dann hatten die gesagt, Mensch, wir wollen die 60, 70 Millionen für haben für den Laden. Und ich dachte mir, krass, die Typen sind so alt wie ich, die können auch nicht viel mehr als ich. Irgendwie, ich bin ja komplett falsch auf der Seite des Tisches. Ich muss jetzt irgendwie auch mal was gründen und dann irgendwie auch mal solche Preise verlangen. Und hat dann am Ende nicht ganz geklappt.
Dann hast du es einfach mal gemacht.
Ja, dann habe ich auch was gegründet und wir haben es dann auch unsere verschiedenen Firmen, von denen ich gerade sprach, dann auch verkauft an auch tatsächlich an Bertelsmann und an Zalando, aber nicht zu den Preisen. Mhm. Aber trotzdem war das eine gute Entwicklung. Und OMR war nebenher mein Hobby. Ich habe Seminare gemacht für Freunde, die sich immer gemeldet haben, Mensch, du kennst dich mit Online-Marketing aus damals, kannst du mal helfen? Und dann habe ich da immer Seminare angeboten und irgendwann kam
und jetzt
mehr
auf
Leute.
Einmal hast du das Größte, oder?
Digital-Event. In Deutschland auf jeden Fall, Europa eines der größten, ja. Es hat sich über die Jahre ist das so gekommen. Wir haben natürlich ein riesen Rückenwind durch das Thema generell, also Digitalisierung. Wir haben ja damals angefangen, als Facebook und Google recht kleine Firmen waren.
Woher kommt dein Interesse für Online-Marketing und so?
Also bei mir ist das Kerninteresse ist für Medien. Ich habe mich immer schon für Medien interessiert, so mit 15 Radio und also Lokalradio, Lokalzeitung, Schülerzeitung, das alles gemacht und immer Medien gemacht. Und dann aber irgendwann bei Gruner und Jahr halt auch Medienunternehmen gesehen, dass sich da neue Sachen entwickeln, neue Felder im Bereich Medien. Und am Ende ist ja SEO zum Beispiel, war ja halt auch Online-Marketing. Damals war halt ein sehr mediennahes Thema. Und so bin ich da reingerutscht und fand das dann auch unternehmerisch einfach spannend. Ich habe jetzt keine Leidenschaft für die Optimierung von Websites oder so, sondern eher für Distribution von Inhalten, wie erreiche ich viele Leute und auch natürlich, wie baue ich Geschäfte auf.
Wie würdest du denn, was ist OMR heute, wenn du es irgendwie kurz und knackig sagen musst?
Ja.
Weil es ist ja nicht nur ein Event,
nee,
es ist ja eine Marke. Ne?
Genau, das Event, das ist ja mittlerweile, also einmal im Jahr, aber jetzt in Nicht-Corona-Zeiten haben wir so 50.000, 60.000 Besucher auf dem Event. Das ist natürlich ein Highlight und auch so unsere größte Visitenkarte. Aber wir haben insgesamt 160, 170 Leute. Wir machen einen Podcast-Anbieter mit Vermarktung, mit Studio, wo wir selber produzieren. Wir machen eine Software-Bewertungsplattform. Wir machen sehr viel Education, also sehr viel auch online Seminare, aber auch Studien, die wir schreiben, die wir verkaufen, so White Papers. Und wir betreiben seit neuestem in Hamburg das Wahrzeichen der Stadt, den Telemichel, so als Turm, als Location. Und wir machen halt Live-Events. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir, als es halt nicht ging, in Hamburg auch das Impfzentrum gemacht, also als Betreiber für die Stadt. Und ja, wie kann man dieses ganze Sammelsurium an Aktivitäten beschreiben? Ich würde sagen, wir sehen uns ein bisschen als moderne Medien- und Digitalplattform. Und unser Hauptthemengebiet ist Digital-Business und da alles, was da irgendwie zu passt, machen wir in den Bereichen halt Events, Podcasts, Publishing, Daily, also Newsletter. So, also ein bisschen eigentlich gar nicht so weit weg wie von dem, was jetzt hier der Gabe Steinger mit Pioneer One oder mit Media Pioneers macht, nur halt eher bezogen aufs Digitalbusiness.
Und dann bist du jetzt heute bei uns auf dem Schiff hier gelandet.
Genau, und dann bin ich irgendwie tatsächlich jetzt hier eingeladen worden, dabei zu sein. Ihr macht ja heute Abend hier eine Veranstaltung zu Ehren des neuen Namens. Und ja, dann dachte ich mir, ich komme mal vorbei.
Ja, und das ist tatsächlich genauso gleich der Kern, über den ich heute auch mit dir sprechen würde, weil wir hatten es gerade eben, bevor die Mikros an waren, schon mal so ein bisschen angeschnitten. Heute Morgen um 10.02 Uhr haben wir die Nachricht bekommen, dass unser neuer Name ins Handelsregister eingetragen ist. Die Atrovia AG.
Ja, Glückwunsch. Ja.
Danke. Und Fiducia GRD jetzt weg ist. Einfach so. Und du hast mich gerade eben gefragt, Atrovia, ne, was heißt denn, wie klingt denn das für dich?
Es klingt so ein bisschen schon so lateinisch, so, weiß ich nicht, so auch so ein bisschen so römische Sagenhelden oder sowas hätte ich jetzt so, oder so griechische, irgendwie so leicht rein verortet. Wenn das jetzt so häufig, ich hätte so gedacht, häufig heißen Stiftungen auch irgendwie so die Atrovia-Stiftung von irgendwelchen.
Ja, tatsächlich.
Finde ich so, das ist so meine Assoziation, ne, damit. Und dann kann man ja offen sagen, ich meine, ich bin jetzt ja kein intimer Kenner von Fiducia und
Banken-IT, so wie alle anderen normalen Menschen auch, ich verstehe.
Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das ist auch gar nicht so weit weg vom Klang her, von der ganzen Assoziation, die man damit hat. Aber ich finde es auf jeden Fall, klingt es irgendwo auch edel und ja, so ein bisschen wertig, das auf jeden Fall, ja.
Aber das ist ja, also was uns bewegt, ist Fiducia und GAD, ne, war irgendwie ein Kompromiss aus Fusion und der zusammengesetzte Name der beiden Altunternehmen, der Vorgängerunternehmen. Und wir sind ja ein IT-Unternehmen, ne, und wollen Digitalisierung machen. Da sind wir wahrscheinlich dann am Ende auch gar nicht so weit voneinander weg. Und eines der Kernelemente ist jetzt für uns, ne, wir haben neue Unternehmensstrategie gemacht, wir reden über Unternehmenskultur, wir sind ein 6.500 Mann-Unternehmen, da muss dann auch mal eine neue Marke her. Was glaubst du denn aus deiner Sicht, der sich ja auch mit Branding beschäftigt, was Marken, starke Marken leisten können und müssen? Und kennst du welche, die einen besonders guten Job machen?
Im B2B-Bereich wie bei euch oder generell?
Auch generell gerne.
Naja gut, es gibt natürlich überragende Marken jetzt, ne? Also das ist ja, also das ist schon fast einfach, so sind die Nike und so, natürlich machen die das überragend und am Ende haben die auch nur irgendwelche Sportklamotten oder Stoff. Aber das kriegen die halt so krass über die Marke aufgeladen, über das Symbol, über die Marke halt. Das ist schon Milliarden wirklich wert. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt immer so diese Marken-Rankings auch. Da kann man ja nachgucken, wer macht es besonders gut. Bei einigen würde ich sagen, ist die Marke für den Geschäftserfolg gar nicht so wichtig. Mhm. Also ob jetzt Apple heißt oder nicht. Ja? Also ich finde, die Marke ist jetzt nicht Milliarden wert. Das ist das eher die ganze Wertschöpfungskette dahinter, das ganze Know-how, die Patente.
Ja, aber eine Marke ist ja auch nicht nur Name, sondern es ist ja dieses
Nike
ganze
ist
Ding,
schon
ne?
Fast
was du erschaffst.
Also aus meiner Sicht ist es halt ein Riesenunterschied, wenn ich mir ein iPhone kaufe, das kann mir halt so kein anderer anbieten. Das ist einfach unique. Und wenn das jetzt irgendwie Cherry hieß und nicht Apple oder Banana, dann würde ich es trotzdem irgendwie cool finden und kaufen, dann wäre die Marke halt cool. Das ist bei Nike aber anders, weil, ich meine, diese T-Shirts oder die Hoodies oder die Hosen, das ist einfach, das kannst du dir bei 10 anderen Marken wirklich nahezu ähnlich kaufen. Mhm. Und da macht halt die Marke wirklich den Hauptjob und trägt die Last, den Verkauf halt zu ermöglichen. Und deswegen würde ich sagen, da ist eine wertvolle Marke wirklich als Marke, als solitär. Bei Apple ist es halt eher der Name eines krassen Produkten oder einer krassen Firma. Und so muss man da, glaube ich, so ein bisschen differenzieren. Wo ist wirklich das Produkt oder die Dienstleistung so unfassbar und wo ist halt wirklich die Marke, die eigentlich aus dem Nichts was besser macht oder eine Marke, eine Firma differenziert. So.
Ja.
Und das ist halt bei Nike der Fall und das ist, also kannst du dir eigentlich jede Industrie angucken. Ich finde auch die deutschen Automarken kriegen das zum Beispiel auch nach wie vor gut hin. Muss man echt sagen, finde ich. Ja, klar, bei Tesla ist es wiederum ein bisschen anders. Da ist es halt so, da kommt es ja von dem Produkt. Ja. Da ist auch, finde ich, die Marke ganz gut gewählt. So. Ist auch ganz geil übrigens, ne, dass der Typ Nikolai Tesla heißt der. Und jetzt gibt es ja auch eine andere Marke, die nennt sich jetzt Nikola. Also den Vornamen von dem Typen. Und das ist ja auch eine Automarke. Also das heißt, die Idee, diesen Physiker da wieder zu verwerten als Namensgeber, scheint mir jetzt mehr zu haben. Aber ich finde so gerade so auch BMW, Mercedes in den Kernprodukten ist natürlich schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Aber da arbeitet dann die Marke sehr stark.
Ja. Ich habe gerade vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwas gelesen, dass ganz viele Menschen von Markenversprechen oft enttäuscht sind. Kennst du irgendwie auch so Beispiele, wo es total nach hinten losging? Oder wo du, auf, keine Ahnung, bist du selbst von irgendwas, wo du denkst, hätte ich mir eigentlich mehr von erwartet oder so?
Also ich bin gar nicht so, dass ich so viele Markenberührungspunkte eigentlich habe, tatsächlich.
Aber denkt man das nicht immer nur? Ich habe mal jemanden gehört, der sagt, Werbung beeinflusst mich nicht und denkt, was für ein Bullshit.
Ne? Naja, schon. Also ich meine, bei Lebensmitteln ist das schon, finde ich, so. Also dass man, da ist es ja wirklich, wer liest sich jetzt genau alles so durch, was jetzt ein Lebensmittel wirklich macht? Da ist es, da weiß ich auch selber, ich greife irgendwie ins Regal und da steht da irgendwie unter einer Marke, die man kennt, dann irgendwie drauf, besonders proteinstark oder weiß ich nicht, viel wertvolle Zusatzstoffe, dann denke ich mir, okay, die Marke in Kombination mit dem Versprechen. Und ja, da kriegt man es ja nicht mit. Das isst man dann und das schmeckt dann irgendwie lecker, aber ob man das jetzt wirklich gut war, das ist ja gerade im Lebensmittelbereich echt das Verrückte, dass man dann, sagen wir mal, mit sehr, sehr großer Verzögerung halt feststellt, ob das Produkt wirklich gut war, häufig. Während das eben, sagen wir mal, bei was konsumiere ich denn viel? Also Lebensmittel ja, deswegen fällt da, denke ich, auch häufiger darüber nach. Ansonsten, was kaufe ich mir? Wenig. Klamotten vielleicht mal, aber auch nicht viel. Da gehe ich auch mittlerweile, ich bin eigentlich untypisch wahrscheinlich sehr so mit wenigen Marken im regelmäßigen Austausch.
Ja, und gerade in deinem Business eigentlich doch relativ.
Ich gucke mir sehr viele Marken an. Also ich selber als Konsument bin ich da. Ja. Also wir haben eine Markenpartnerschaft mit Audi, deswegen fahre ich jetzt seit 6-7 Jahren halt Audis sehr gerne. Ne? Aber da stellt sich die Frage auch gar nicht. Ne? Wir haben eine Partnerschaft, deswegen darf ich die fahren. Oder einen. Ne? Und so ist das für mich jetzt gar nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel mich umgucke. Was man vielleicht noch sagen kann, was ich jetzt in den letzten Monaten richtig stark fand, ist Gorillas, der Lieferservice.
Ich liebe ja Gorillas, ich bin der größte Fan tatsächlich. Ja,
das haben die schon richtig geil gemacht, eine Marke aufzubauen. Und da ist auch wieder das Nike-Phänomen, wo ich auch sagen würde, es gibt jetzt 2-3 andere Lieferservices, die auch versprechen, zumindest mal innerhalb von 10 Minuten das Essen da, oder sind die Lebensmittel da. Und Gorillas ist trotzdem die Marke, die man im Kopf hat, weil die einfach der Name viel, viel krasser ist als alle anderen.
Was haben die richtig gemacht? Glaubst du, weil die so aggressiv ganz Berlin voll plakatiert haben?
Na, da ist es sicherlich eine Mischung. Also erstmal ist die Namenswahl schon sensationell, muss man einfach sagen.
Warum?
Weil ich finde, dass es irgendwie ein sehr, sehr einprägsames Wort ist oder für den Service. Dann ist es halt diese ganze Ästhetik, schwarz-weiß, so relativ deutlich, sehr reduziert. Für diese Zielgruppe, die sie erreichen wollen, das sieht ja schon fast aus wie eine Lifestyle-Marke. Also eigentlich ist es ja ein Logistikunternehmen, so ganz trocken formuliert.
Ich kann halt mein Ben & Jerry's Eis abends bestellen. Ne?
Ja, aber es ist ein Logistikanbieter. Ja. Das ist, sagen wir mal, nicht, eigentlich vom Ding her nicht viel sexier als die Deutsche Post. Ne? Aber die haben es halt aufgeladen über den Look, über das Faster Than You, so ist ja der Claim von denen. Haben sie es aufgeladen.
Der auch stimmt.
Das stimmt, ja. ja, aber auch ein geiler Claim. Also da passt wirklich ganz, ganz viel. Und deswegen fühlt sich alle eigentlich wie eine Lifestyle-Firma. Und so positionieren sie sich ja auch. Ne? Also auch wenn man so guckt, was sie jetzt plakatieren, so Memes und so. Also das ist wahrscheinlich so für mich jetzt in den letzten Monaten, zumindest in Europa oder in Deutschland, die stärkste Brandgeschichte. Das ist, also wenn ihr das mit Atruvia in dieser Richtung schafft, dann habt ihr schon viel erreicht.
Was erlebst du denn jetzt vielleicht auch abgesehen von Gorillas, die ja wirklich auch viel, viel diskutiert werden, so für Trends? Was würdest du denn uns jetzt raten, wenn wir sagen wollen, wir wollen jetzt unsere Marke positionieren, wir wollen, dass das irgendwie geil wird, wir wollen geile junge Leute irgendwie vom Arbeitsmarkt kriegen. Was würdest du uns raten, was wir tun sollen?
Also ich glaube, vor allem erstmal eine sehr nahbare, offene Kommunikation. Das heißt, die Marke selber in eurem Bereich ist jetzt ja gar nicht jetzt so entscheidend, vielleicht wie bei Gorillas, sondern man guckt ja bei B2B-Firmen auch nochmal, wer steckt dahinter und was das für eine Firma, und deswegen glaube ich, muss man da schon auch Gesichter sehen, weil gerade auch bei so einem Markennamen, finde ich, ist dann die Gefahr groß, dass man damit erstmal gar nichts verbindet, dass es ja sehr, sehr anonym ist, genau. So, wo kann man das machen, wo kann man so nahbar kommunizieren, sicherlich über Podcasts, wie du es jetzt auch machst, aber sicherlich auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke, Newsletter aufbauen vielleicht, dem ganzen Gesicht geben, sei es nun dein Gesicht oder das Gesicht eures CEOs oder von verschiedenen, sagen wir mal, wichtigen Leuten bei euch. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Prinzip, ja.
Gibt es denn so, wenn man jetzt gerade auch nochmal auf die Digitalwelt gibt, so Trends, so Branding-Trends, wo du sagst, ne, vielleicht auch gerade im B2B-Kontext, das ist so das Ding und wo sich vielleicht auch irgendwie was hinentwickelt?
Ja, also was wir schon so sehen, ist, dass wenn du irgendwo hinkommst und fängst da bei null an, dass halt viele sagen, ich mache jetzt mein Marketing-Budget für ein Jahr und dann gebe ich das relativ gleichmäßig über ein Jahr aus. Mhm. Und das ist eigentlich nicht mehr so die sinnvolle Art und Weise, das zu tun, in vielen Fällen zumindest nicht, sondern was ich jetzt häufig beobachte, ist, dass Leute sagen, okay, das ist mein Marketing-Budget für dieses Jahr, uns kennt ja noch niemand. Ich gebe das jetzt alles am Anfang oder irgendwann, wenn es ganz gut passt, gebe ich es aber komplett alles mit mega Druck. Ich mache mal 2, 3, 4 Wochen vollen Kommunikationsdruck und packe das ganze Budget da rein. Und dann erlebe ich halt eher eine Resonanz und eine Wahrnehmung und dann durchbreche ich den ganzen umliegenden Noise. Mhm. Viel besser, als wenn ich halt immer einen kleinen Anteil linear über das Jahr verteilt ausgebe und kommuniziere, weil das dann immer so ein bisschen so durchrauscht und gar nicht richtig wahrgenommen wird. Aber wenn du einmal richtig Volldruck machst.
So wie Gorillas,
ja. Und dann ist es ja so ein bisschen so. Mhm. Ne? Aber ich weiß, dass für andere Digital-Startups in About You zum Beispiel genauso vorgeht. Und das ist deren Playbook, um in neue Märkte reinzugehen. Wenn die gerade sagen, wir erschließen uns jetzt irgendwie Tschechien oder Polen, dann machen die es genauso. Dann sagen die, okay, wie viel können wir dafür in die Hand nehmen für das erste Jahr? Lass uns das jetzt irgendwie hier in KW 54, 55, whatever, ne, 20 gibt es gar nicht, also KW 48, 49, lass uns das rausballern. Ne?
Und was machst du den Rest vom Jahr dann?
Na, da machst du halt das Ganze. Ja, also klar, da kümmern die sich im Zweifel um andere Märkte, da kümmern die sich halt um die ganzen Rückläufer, da kümmern die sich um Retargeting, da kümmern die sich um dann die reinkommenden Kunden, vielleicht um die Produktexperience. Also ich kann dir das jetzt, sagen wir mal, nicht genau sagen, wie die da ihre einzelnen Marketingstellen zuschneiden, aber also ich weiß, dass da jetzt niemand wartet, dass es wieder, weiß ich nicht, KW 49 wird und dann nur einmal im Jahr zum Arbeiten aufsteht.
Ja. Wir sind ja jetzt als Unternehmen in der genossenschaftlichen Finanzgruppe, wir haben einen sehr, sehr geschlossenen Kundenkreis. Ne? Jetzt irgendwie Neukundenakquise und Upselling und so ist ja gar nicht mal so unser Thema. Ist auch wahrscheinlich eine luxuriöse Position.
Total, ja.
Was für uns in Zukunft super spannend wird, ist natürlich, ne, wenn wir irgendwie so in Richtung Arbeitgebermarkt gucken und Employer Branding mal ordentlich aufzusetzen. Hast du Erfahrungswerte, wie Unternehmen heute am besten junge Leute für sich gewinnen? Da gibt es ja so ein paar echt coole Beispiele von anderen Unternehmen, die geile Kampagnen zum Beispiel auf Instagram machen und andere, die es total verkacken.
Ja, also es gibt natürlich immer wieder so temporäre Sachen, die einfach passieren. Jetzt kann man gerade bei Facebook, bei Instagram vor allen Dingen auch so Lead-Ads heißen die, kann man sehr günstig schalten, kriegt man teilweise, haben wir festgestellt, jetzt bei OMR, mehr Bewerbungen, als wenn man irgendwie...
Ist Facebook nicht tot?
Ja, also dann nehmen wir halt Instagram, weil ich weiß es auch selber jetzt bei Facebook nicht genau, aber meine Kollegen haben mir jetzt erstmal Facebook und Instagram gesagt, insofern ich weiß auch nicht, was sie damit meinen, aber im Ende sind ja noch mehr Leute, als man denkt. Und ich glaube, dass halt da jetzt so ein Fenster, scheinbar so ein Fenster gerade ist, wo man über so diese Lead-Ads da einfach gute Kontakte bekommt und zu einem durchgerechnet günstigeren Preis, als wenn man dieselbe Stelle bei StepStone oder so irgendwie ausschreiben würde. Aber das schließt sich auch wieder. Das sind dann immer so Performance-Fenster oder so, ne, im Marketing, die dann, wo gerade was eine neue Anzeigenklasse irgendwie erfunden wird quasi von Instagram. Ansonsten ist das jetzt ja nur die Akquise von Leads. Also, aber wenn man wirklich als Arbeitgeber, glaube ich, interessant sein will, ich glaube schon, du musst die Plattform bespielen. Also wenn du dann bei Kununu-Ranking irgendwie ganz unten bist, bringt dir das schon mal nichts. Muss wahrscheinlich auch, glaube ich, im Tech-Bereich mittlerweile einfach
die Konkurrenz ist halt krass.
Ja, auch groß, Angebote, ne? Machen. Ne? Also was Homeoffice anbelangt. Wir merken es auch, was Urlaubstage anbelangt. Am Ende auch natürlich, was Bezahlung anbelangt. Also ich glaube auch die Zeiten.
Und es ist total abgefahren. Wir haben Tarifvertrag, wir haben 30 Tage Urlaub, wir haben wirklich gute Gehälter.
Ja.
Und uns kennt keine Sau. Also irgendwas müssen wir ja falsch machen.
Ja, aber ich meine, dann würde ich schon auch über Kununu, über verschiedene Branchenplattformen in die Branche hinein kommunizieren, das nach vorne stellen. Auch über die digitalen, also auch über Instagram irgendwie Testimonials schaffen, Leute, die glaubwürdig sind, die das erklären, die bei euch arbeiten, erklären, warum sie da arbeiten. Häufig ist es so, dass ja auch Leute, die bei euch jetzt schon sind, die besten Botschafter
absolut
sind.
Ja. Aber ist es dann Zeit fürs X-te Corporate Influencer Programm?
Ich weiß nicht, welche ihr bislang gemacht habt, aber ich würde das schon...
Nee, ich meine, jedes Unternehmen hat ja welche und jetzt beschweren sich schon die Leute auf LinkedIn, braucht sie wirklich noch, weil die ja nur noch unterwegs sind, ne? Und das sieht alles immer sehr nach PR aus. Wir haben auch ein Corporate-Influencer-Programm.
Ja, aber ich glaube, wenn ihr alle Pieces zusammen habt und nur die Frage ist, wie kriegt man das sauber kommuniziert in die jeweilige Zielgruppe, müsste ich mich jetzt auch einmal sicherlich reindenken, was ist die Zielgruppe, wo findet man die? Aber also ich würde sagen, da geht schon was, ne?
Wenn du jetzt nicht OMR hättest, bei wem würdest du gerne arbeiten wollen?
Also ich glaube, ich würde dann bei einer anderen, wahrscheinlich digitalen Medienfirma arbeiten. Also ich bin, eine gute Frage, habe ich mir schon lange nicht mehr so gestellt.
Auch rein hypothetisch natürlich, weil ich glaube, du gibst ja OMR nicht her. Ne?
Nee, so schnell, so also würde ich schon noch gerne ein bisschen weitermachen, wenn es geht. Aber ansonsten, also ich, lass mich mal überlegen, was würde ich denn gerne machen? Also ich glaube, ich würde schon lieber bei einem deutschen Unternehmen arbeiten tatsächlich, als jetzt bei einer Firma, die sehr stark aus Amerika gesteuert wird und wo man weiß, in Deutschland bist du halt eigentlich eher so derjenige, der das im Land jetzt umsetzt, was woanders entschieden wurde. Ich wäre schon so gerne da nah dran. Also ich finde es natürlich jetzt auch interessant, was so Firmen wie About You, was der Tarek da macht mit seiner, in seinem Bereich.
Oder CEO von Gorillas.
Ja, also den Kahn kenne ich
oder
auch.
Oder CMO dann.
Wobei, das wäre mir jetzt ein bisschen zu logistisch. Also ja. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um jetzt meine Themen. Da geht es tatsächlich am Ende auch um Logistik und Lebensmittelhandel und so. Das ist, finde ich jetzt nicht so spannend. Es gibt aber auch tolle Firmen, so also im Podcast-Umfeld bin ich ja jetzt. Aber zum Beispiel, was ich cool finde, sind diese knapp zusammengefassten Hörbücher. Blinkist heißt das. Auch eine super erfolgreiche, glaube ich, auch schon demnächst Unicorn. Deutsche Digitalfirma, die so Bücher zusammenfassen, also dann als Hörbücher rausgeben, kann man kaufen. Sowas ist halt irgendwie so die Mischung aus Medien und Inhalten und digital. Und das finde ich cool. Oder auch High Snobiety, so eine Fashion-Marke digital von David Fischer. Also so Blinkist heißt, ich glaube, da wäre ich irgendwo.
Okay, wenn wir jetzt nochmal auf OMR gucken, du hast es ja eben so angeschnitten und es klang so super natürlich. Das ist halt irgendwie so passiert. Auf einmal ist da dieses Riesending. War das immer deine Absicht, so krass zu wachsen, zu expandieren, zu so einer bekannten Marke zu werden?
Nee, also ich bin auf jeden Fall nicht angetreten, kann ich sagen, überhaupt irgendwie jetzt in die Branchenöffentlichkeit oder also in die Öffentlichkeit schon mal gar nicht, aber auch nicht in die Branchenöffentlichkeit zu treten, sondern ich habe ja erzählt, ich habe früher irgendwelche SEO-Seiten gemacht, ich habe Banner gemacht, die einen verfolgen, wo also vollkommen egal, wer das macht, ne? Da geht es um die Technologie und so, das ist im Hintergrund. Und ich habe Medien spannend gefunden, so, aber um jetzt dazu schreiben, hinter der Kamera Sachen zu machen, vielleicht hätte ich mal gerne ein Fußballspiel kommentiert früher, aber nicht jetzt diese. So, das hat sich ergeben. Und mit OMR selber, das war natürlich auch überhaupt nicht geplant, sondern ich habe dann eigentlich so Jahr für Jahr begriffen, was da möglich ist. Und wir haben dann gesehen, guck mal, es gibt Leute, die suchen auch abseits der Events nach OMR, nach Online-Marketing-Rockstars. Und dann dachte ich mir, wenn da so viel Suchvolumen da ist, kann man ja nachgucken, dann lass uns halt denen auch was anbieten. Ne? Also dann lass uns eine Seite machen, wo dann haben wir einen Redakteur eingestellt. Und dann gab es die Anfragen, Mensch, habt ihr so viel Traffic, kann ich hier nicht über euch Leute suchen? Da haben wir eine Jobbörse gemacht. Und so ging halt eins zum anderen. Und es hat sich sehr, sehr natürlich ergeben. Und auch mit dem ganzen OMR, ne, das ist ja gemacht gewesen, bis heute gemacht, eigentlich für Freunde, für Bekannte. Deswegen haben wir da ja tolle Musiker eingeladen oder auch geile Partys gemacht, weil wir das halt irgendwie für uns selber, für unseren Freundeskreis cool fanden. Und daraus hat sich dann immer mehr ergeben. Und insofern haben wir auch ein paar Sachen handwerklich richtig gemacht, aber einfach auch...
Habt ihr auch irgendwas richtig verkackt?
Sicherlich auch. Also wir hatten ein legendäres Event, wo direkt am Anfang des ersten Tages unser gesamtes Zahlungssystem ausgefallen ist und man konnte halt...
Hättet ihr mal uns gehabt, ne?
Ja, korrekt. Hatten wir nicht, genau. Da mussten wir dann irgendwie improvisieren und haben dann entschieden spontan, dass wir das gesamte Essen und alles, was man da bei uns hätte bezahlen müssen, einfach verschenken für den Tag.
Aber es gab doch dann Candy Storm, oder?
Das gab dann auch wirklich eine tolle Belohnung, so, aber es war trotzdem sehr teuer und das hat uns schon auch... beschäftigt.
So, wie hieß dieses Festival, was nie stattgefunden hat? Auf dieser
Feierfestival.
Ja, genau.
Bei den Bahamas, ja.
Ja, das war natürlich der krasseste Fall, aber es ist ja ist schon ähnlich.
Nee. Ich glaube, das sind auch ganz andere Welten. Also wir haben da auch, glaube ich, alle mehr als geserviced. Und bei den Bahamas sind ja, glaube ich, noch mal ein bisschen, dann muss man die Doku gucken. Echt,
die
also,
ist krass, ja.
Also geile jeder, Doku bei Netflix. Feierfestival ist ein lustiger Abend, wo dann am Ende auch gutgläubige Besucher, glaube ich, da fast verdurstet werden irgendwie im Flughafen
auf
den Bahamas oder so, ne?
Ihre Matratzen durch diesen Tropensturm geschleppt und irgendwo dann geschlafen, obwohl sie hunderte von Dollar für diese Tickets bezahlen. Das ist doch mal eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Illusion von einer Marke erschaffen wurde, die sowas von hart dann gecrashed ist in der Realität und das Versprechen nicht halten konnte.
Ja, also das stimmt, aber das hat es ja, also ich meine, am Ende...
Ich meine, klar, es war Missmanagement.
Ja, es war auch die Zeiten, wo halt über Influencer-Marketing Sachen möglich waren, die keiner geahnt hat. Es ist ja generell mit den digitalen Plattformen so, dass da häufig Sachen möglich sind und passieren, die weder die Gründer der Plattform noch irgendwer anders halt kommen sehen. So, und so war das halt auch damals. Feierfestival war ja zu den Anfangszeiten des Influencer-Marketings, wo sich so Typen überlegt haben, wir machen jetzt mal ein tolles Musikfestival auf den Bahamas und bevor es überhaupt gibt, laden wir Influencer ein und schicken denen Fotos davon, wie es aussehen soll und dann posten die das. Und das haben die dann gemacht. Und auf einmal wollten da alle hin. Und das hat keiner geahnt, wie gut diese Kommunikation funktioniert. Und dann wussten die ja selber nicht, wie sie jetzt jemals das, was sie auf den Fotos versprochen haben, realisieren sollten. Also insofern würde ich schon sagen, dass der Effekt, der das möglich gemacht oder ausgelöst hat, war sicherlich Influencer-Marketing. Mhm. Und eine Brand in dem Sinne hat es ja nie gegeben, aber schon selber Ecke, ja.
Wenn wir vielleicht nochmal zum Abschluss drauf gucken, wir haben jetzt wieder von OMR sind wir weggekommen. Wo willst du denn mal hin damit? Hast du irgendwie so Weltherrschaftspläne aus der Marketing-Bubble raus und jeder in Deutschland soll dich kennen? Ich habe dich ja vorhin gefragt, ob du manchmal auf der Straße angequatscht wirst. Nee. Ist das so dein Ziel?
Nein, das ist nicht mein Ziel. Also ich bin da damals nicht für angetreten und habe doch irgendwie jetzt nicht den Kurs gewechselt und mich entschieden. Jetzt möchte ich gerne, dass ich irgendwie eine relevante Rolle spiele irgendwie in der Gesellschaft. Überhaupt gar nicht. Ich mache meinen Job gerne. Ich habe auch verstanden, dass natürlich eine gewisse Öffentlichkeit und Branchenprominenz meinen Job einfacher macht. Deswegen mache ich das und nehme das auch in Kauf und bin da auch aktiv so. Kann man ja nicht anders sagen. Ich poste ja auch bei Instagram und habe jetzt ein Buch geschrieben. Das muss man ja nicht.
Ja, stimmt. Über dein Buch wollte ich eigentlich auch noch mit dir reden.
Ja. Also jedenfalls, aber ich habe irgendwie, OMR ist wieder nicht am Reißbrett entstanden. Es gibt kein klares Endgame. Ich habe gerade ganz kurz, bevor wir hier aufs Schiff gegangen sind, hier im Münsteraner Hafen, hier den Herrn Hölker kennengelernt. Das ist der Inhaber, 72-jähriger Mann, dem hier die Spiegelburg und Koppenrad und solche Verlage hier gehören, der ganz viele Gebäude im Hafen scheinbar hat, weil er uns gerade da hat parken lassen. Also wirklich zufällig. Und dachte mir, geiler Typ. Der hat sicherlich auch nicht geplant, als er mal mit 30 angefangen hat, hat mir gerade erzählt, hier mal so Gebäude zu haben und irgendwelche Verlage und so Klamotten, was der alles hier so macht. Ja. So ein Local-Typ. Und vielleicht werde ich auch irgendwie in 30 Jahren so ein Local-Typ, der in Hamburg da
du
irgendwie so...
Du offline Local-Typ dann so?
Ja, wie das dann halt in 30 Jahren im Jahr 2050 so ist.
Ja. Weil, ist ja ein gutes Stichwort. Du machst eigentlich Online-Marketing und jetzt hast du ein Buch geschrieben.
Ja.
Wie, what happened?
Ja, der Verlag, Ullstein Verlag, also auch ja prestigereicher Verlag, habe ich angesprochen vor 2 Jahren schon und dann habe ich gedacht, okay, das ist... A, war ich natürlich geschmeichelt. B, dachte ich mir, das kriege ich schon hin. Wir haben genug Inhalte bei OMR all die Jahre erschaffen, woraus man auch irgendwie was ziehen kann. Und C, dachte ich, dass es gute auch am Ende Werbung und Bekanntheit ist für alles, was wir OMR machen, weil er dann im Buchhandel und so andere Kommunikationskanäle das Buch halt reingeht, an Leute vielleicht kommt, die wir sonst nicht erreichen.
Also Weltherrschaft ein Stück näher dann.
Ja, einfach eine Marketingentscheidung, würde ich sagen. Und diese 3 Aspekte waren dann aber entscheidend. Also die Marketingentscheidung, der Traum ist mal zu machen mit der bisschen Eitelkeit vielleicht und der Glaube, dass es schnell gehen würde. Und davon war dann auch, das war halt falsch. Es ist super viel Arbeit gewesen am Ende. Und wirtschaftlich, das war von Anfang an aber klar, würde es nicht so viel bringen auf den ersten Schritt. Aber ich fand dann das Abenteuer trotzdem cool und wollte mal sehen, was daraus wird. Und ich war jetzt dann auch, als ich es vor ein paar Monaten abgegeben habe, erstmal so froh, als ist es weg, mal gucken. Und als jetzt vor ein paar Tagen dann die ersten Bücher bei uns ins Büro kamen, da fand ich schon geil. Also da dachte ich schon wirklich toll, so ein Buch, da steckt so viel drin, so viel Arbeit, jetzt irgendwie aber mal fertig zwischen 2 Buchdeckeln und jetzt irgendwie auch nicht mehr veränderbar und kann man so jemand in die Hand drücken. Also fand ich schon irgendwie cool, ja.
Aber dann vielleicht jetzt wirklich zum Schluss, von was handelt es denn? Und wann kann man es kaufen?
Man kann es jetzt kaufen, also seit jetzt Anfang September. Und wovon es handelt, sind am Anfang meine Erlebnisse. Ich treffe ja seit jetzt 10 Jahren einfach Protagonisten der Digitalwelt, aber auch einfach Prominente. Ich weiß nicht, war bei Dieter Bohlen in Tötensinn, hat mit dem Podcast
das war
aufgenommen.
Das ist ein eindrückliches Erlebnis, oder?
Bin da auf Socken durch seine Villa gelatscht und so. Und hab halt da sammelt man halt Eindrücke und Gedanken, genauso wie wenn man sich mit dem Gorillas-Gründer trifft und der einem erzählt, wie der halt vor ein paar Monaten einen Milliardenkonzern baut. Und dann beobachte ich halt viele Sachen, so, die in der Welt passieren. Und das ist sozusagen die Best-of aller Eindrücke, Geschichten, Anekdoten, sehr locker wegzulesen. Nichts für Fachleute, sondern einfach für jedermann, der sich ein bisschen für Digital-Business interessiert, der wissen will, warum ist denn das jetzt so, warum macht das Gorillas so und warum hat das funktioniert? Warum macht das Trade Republic so? Was steckt dahinter? Welche Logik? Und so ein bisschen so einen Zugang zu schaffen, ein Eingangstor für diese digitale Welt, für jedermann. Und nicht jetzt so für Leute, die das irgendwie studiert haben oder so.
Das klingt cool. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und ich wünsche ganz viel Erfolg und dass du ganz viele Exemplare davon...
Ziel ist die Spiegel-Bestsellerliste.
Die Spiegel-Bestsellerliste. Dann wisst ihr jetzt da draußen, liebe Zuhörer, was ihr zu tun habt.
Also achtet mal drauf, ob es geklappt hat oder nicht. Sachbuch, Hardcover, digital unplugged, ob es in den nächsten Tagen und Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste ist. Das ist jetzt mein Ziel.
Okay, ich danke dir für das Gespräch. Danke.
Danke dir.
Das war Philipp Westermeier im Gespräch mit Sarah Ochs über starke Marken und gutes Marketing. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, der Atruvia-Podcast.